Ja, Radio Potato. Wij noemen dat Radio Patta. Hey, vertel. Jij zit hier al een hele poos?
Ik zit hier nu al 100 dagen.
Je zit hier al 100 dagen? Wat goed, man. En van die, hoe heet die demonstratie waar je naar heen ging? Tegen wapenhandel. Handel.
Waar wordt die gehouden eigenlijk?
Nou, hier. Die zouden dus van het Centraal Station, hier in Den Haag, zouden die lopen naar Malieveld.
Nou, bij ons is het niet bekend.
Nee. En jullie zijn Occupy Den Haag?
Dat is Occupy Den Haag. Ja. En demonstraties die in Den Haag worden georganiseerd door Occupy, doen wij.
Ja, oh, dat is wel typisch. Dat is apart.
En, maar we hebben al vaker problemen gehad met het online team en ONL. Dat dingen achter onze rug werd ongeregeld zonder overleg, dat soort dingen.
Ja. Maar wat kan er dan gebeurd zijn met die demonstratie? Want er is gewoon niet, er is ook helemaal niemand te bekennen.
Waarschijnlijk gewoon een nepbericht of zo.
Een nepbericht?
Dat ja, gebeurt vaker hoor, nepberichten van demonstraties om verwarring te scheppen.
Ah, dat is natuurlijk wel een tactiek. Ja, dat klopt, dat is een tactiek. En jij zit hier al 100 dagen, vertelde je net? Hoe doe je dat?
Doorbuiten, heel goed doorbuiten.
Ja, want waar slaap jij? Gewoon hier in deze tent?
Ja, ik slaap daar nog achterin.
Achter hem dat dingetje daar?
Ja, ik had mijn eigen tent, maar die is kapot gewaaid.
Ja.
Die is een dood aan het gaan op het veld.
Ja. En met hoeveel mensen zitten jullie hier?
Verschillend. Het verschil per dag, dus kan je zeggen. Ja, soms 10, soms 20, soms 30. Ja. Ja, het verschilt.
En hoeveel mensen zijn er zolang als jij erin bent? Ben jij de enige die nog 100 dagen is?
Daar lijkt het wel op, ja.
Jezus, serieus?
Nou, het waren nog te veel mensen. Oh, mag ik zeggen, misschien
Ja, natuurlijk mag je dat. Mag ik eerst?
Ja, ga je.
Ik ben Michel.
Oh ja, ik ook trouwens.
Hey, leuk. Hoi Michel. Dit is Janine.
Hoi Janine.
Hoi Michel.
Janine is voor het eerst aan het demonstreren. Demonstratie hier niet.
Nee.
Godverdien.
Nou, dat snap ik ook geen reden van.
Nee, dat is apart. Maar heb jij internetverbinding hier of niet?
Ja. Heb jij een laptop bij je of iets dergelijks?
Nou, ik heb zijn telefoon nog dingen dat kan niet.
Hallo.
Hier ga je gaan. En ook jongen.
Dank je. Peet, ik ga dit even.
Hoi. De telefoon ging aan, gewoon.
Geef dit even aan Mar.
Aan?
Marion, 50 euro uit de pot.
Kijk.
Oké.
Okay. Nou, dat gaat het goed, geloof ik.
Heb ik net geleegd.
Hoi. Hoe heet het? Was die betoging aangenomen?
Die betoging, daarvoor zijn wij ook hier. Waar is die dan?
Niet aan.
Nee, die betoging bestaat. Die betoging bestaat niet.
Ja, maar waar zijn jij 20 mensen dan?
Politie loopt hier langzaam
voorbij te pakken. En ze hebben iets gevraagd aan ons? Aan jou?
Nee, maar ja, de volgende stap is toch natuurlijk. Hè? Dat vond ik heel moeilijk.
Nee, we hebben geen demonstratie aangemeld. Ik heb geen demonstratie aangemeld.
Oké, okay. Ik heb niet aangemeld.
Maar ONL, het schijnt dat via de ONL gegaan is.
Ja.
Maar ONL moet zich gewoon kappen met ons te bemoeien. Qua demonstratie dat betreft.
Ja.
En gewoon ons overlaten.
Ja, oké, okay, maar hebben hun het aangemeld dan?
Nou, wat ik van hun begrijp wel, ja.
Dat weet ik dus niet. Wat ik weet, ik kom voor die demonstratie tegen wapenhandel.
Ja.
Ik zie helemaal geen mens. Er zou een mars zijn van het Centraal Station hier naartoe.
Ja.
Niemand tegengekomen. Die, nou ja, hoe zit het met Occupy? Die weten dus ook van niks blijkbaar. Terwijl het wel op de Occupy NL site stond aangekondigd.
Ja, maar dat is die landelijke site waarschijnlijk.
Ja.
Ook een paar Amsterdam was het volgens mij, dat weet ik niet zeker.
Ik ben er net 5 minuten, want ik heb er wel binnen zien komen.
Met z'n tweeën?
Die twee mensen.
Wij tweeën?
Ja,
precies. Oké, maar jij weet ook niks van die demo verder. Want jij vertelde net iets over de politie die aan het zoeken was.
Ja, maar dat is weer dat wij, als we wat organiseren, hebben we ons aan regels staan. Kunnen we dat zien of dat aangevraagd is of niet?
Nee.
Ja, als ze er al wat zeggen, dan hebben wij er dus niks mee te maken. Of wel?
Nee, want de eerste persoon die hier de demo's aanmeldt,
dat ben jij.
Is moi.
Ja, dus wij hebben helemaal niks georganiseerd. Ja, toch?
Online zou we zitten te kutten, denk ik.
Wat?
Online zou we zitten te kutten.
Wie?
Online team. Een ander ook.
Ja,
nou,
dat zou het leuk
zijn,
zoals ze ons dat vertellen, toch?
Want Daan zat gisteren ook in de chat al van... Oh ja, dat zou dat slechte online team wel weer geregeld hebben.
Ja, maar hebben wij dus nu georganiseerd?
Nee,
we
hebben het niet georganiseerd, nee.
Oké, dat is het enige wat belangrijk is.
Precies.
Dat is niet georganiseerd. Ja, dat scheelt.
Wij hebben het niet gedaan. Nee. Ja, maar dat werkt dus overal een beetje zo, begrijp ik.
Ja.
Dat is wel irritant.
Ja, op zich wel.
Dat is niet, niet wat je wil.
Nee, want vorige keer was het ook een discussie met die tweede landelijke meeting.
Ja.
En we wouden het eerst in Leiden gaan houden, omdat we daar in de ruimte gratis konden gebruiken in de kraakpand. Mm-hmm. Maar het was toen net zo van, Leiden, nee. Moeten we naar. Ik ben de nood op mijn ruimte dat geregeld, maar nou ja, ook alleen in Leiden, ja oké. Vond ik bij Den Haag, maar maakt niet uit. Toen hebben we mij een idee van de baan afgegooid. Nou, dan gingen we naar de Grote Pier toe.
De Grote Pier is Scheveningen.
We hadden de Klimaatkade.
Sorry?
We hadden de Klimaatkade.
Oh ja, dat zit daar achter, hè? Dat is toch in Scheveningen of is dat nog Den Haag?
Ja, de grens geloof ik. Net op de grens.
Ja.
Net op Zegboek geloof ik.
Okay. Maar het is in ieder geval nu zo dat onze regering wapens gaat verkopen. Die is weer geld mee, dat is natuurlijk goed voor de economie. Dus dat deelt me ontvalt dan weer. En we hebben natuurlijk oude voertuigen, die moeten we ook weer kwijt.
Ja, precies. Kijk, dat is precies waarvoor ik hier was. Geen wapenhandel. Het is het begin van alle ellende, laten we wel zijn.
Dat doen ze met pensioen, de Russen doen precies hetzelfde.
Ja. Het? Oh, by the way, ik moet deze week wel weer een demo gaan aanmelden. Anders gaat het weer lopen zeiken aan onze kop.
Wifi die moet gedaan worden. De aggregaat, hoe leeg was die, denk je?
Welke die nu staan? Ja. Olie? Ja, ik zou even bijvullen, denk ik.
Even bijvullen? Er zat nog een puntje in, dus hij kon weer bijna vastlopen.
Ik heb dus nog een gecheckt voordat ik hem aanzet. Dat
heb
ik
niet goed gedaan. Als ik zeg dat het, je weet dat het niet gaat lopen liggen. Er zijn twee koppen ingegaan. Dat is bijna totaal wat erin hoort. Er zitten drie kopjes in gelopen. Dus er is de twee derde bij gegaan, dat is te veel. Als het ding ermee ophoudt, dan hang je er weer al.
Wacht, was er te veel, zat er te veel olie in?
Nee, niks meer.
Niks meer.
Dus er is twee derde bij gegaan voor het totaal inhoud. Als het koud is, dan verbruikt dat ding gewoon meer.
Ik had gisteren had ik die rechtergerad even gekeken hoeveel stroom die trok. Nou, onbelast en belast, 450 volt. Dat is dan niet goed.
Nee, dat doet je apparaat, dat zegt wel.
Jij zit hier ook 100 dagen of niet?
Ik heb geen idee. Ik tel
het niet. Je houdt het niet bij?
Daar heb ik geen verstand voor.
Okay. Olie wel, maar. Huh? Van olie wel, maar van tellen niet.
Nee, ik heb alleen maar verstand van het moment. Daar doe ik zoveel mogelijk. Nee,
leef je dit nu?
Ja. Geweldig
geweest als we dat met z'n allen
konden
waarmaken. Ja. Het is niet veel, maar dat is eigenlijk al meer dan genoeg. En
hoe
doe jij dat?
Zo, dat vind ik
een
moeilijke.
Daar heb ik 25 jaar
voor lopen leren. Dus. Nu, hier en nu leven. Grappig is, dan weet je totaal wat je eigen vrije wil precies inhoudt. Dat weten we momenteel niet meer. Als die bovenkant van die piramide en die onderkant van die piramide. Er zit een stukje tussenuit en dat stukje zijn we met z'n allen fijn om dat kwijt. We kijken en niemand die begrijpt het. Dat bovenstukje, het oogje erin, dat kan je letterlijk je geest noemen. Dat is de verdeeldheid tussen geest en lichaam. Het heet ook beschaving trouwens. Op het moment dat we het vuur gingen beheersen, toen hebben we besloten dat de mensen die we onderweg tegenkwamen, die waren slaven. Dat is al heel lang. Ja. Dit is zeg maar het toppunt van slavernij. Dat moet gewoon eens een keertje echt gaan stoppen.
Voel jij je nu slaaf of heb je zelf iets van, nee, ik ben geen slaaf meer?
Ja, ik voel me wel slaaf.
Wel slaaf.
Ik weet precies wat er met mijn wilsbeschikking gebeurt. Er worden allemaal dingen door mij gedaan. om mij heen. Waar ik geen notie van heb. En dan worden beslissingen genomen voor mij. Die tegen mijn eigen vrije wil.
Die wat?
Die tegen mijn eigen vrije wil.
Oh, dit is zelfs dag 101 voor mij, by the way.
Maar het is letterlijk slavernij.
Ja.
Oh nee, je ziet de ketting niet. Dus wordt hier en daar wordt verschrikkelijk om ons gelachen. En ook nog neergekeken. En er zijn echt mensen die denken dat de stomste wezens hier op aarde zijn mensen. Mensen, het zijn dieren. Het enige wat we doen, zijn onze zintuigen gebruiken. En voor de vorm mogen we iets leren, dus je hersens gebruiken. Het hoort nog steeds bij het dierlijk. En ondertussen hebben we andere zintuigen, waar we geen notie van hebben. Dat noemen we dan voor de vorm maar gevoel. Er zit houden van in, er zit blijdschap in, en tevredenheid en zo. En dat heet ego. Dat voeden we met z'n allen. Dat hoort niet bij dat mens zijn. Want dat gevoel wat je hebt, dat is geen gevoel, maar dat is een instrument die je in moet zetten. Dan pas weet je echt letterlijk hoe de wereld eruit ziet. Dus eigenlijk zijn we met z'n allen blind en we lopen om ons heen lopen te kijken tegen iedereen te vertellen wat we zien. Nou, we zien allemaal niks. Daarom hebben we ook van die ongelooflijke discussies met elkaar. Maar we hebben de taal verarmd, dus in taal kan ik het al niet uitdrukken wat ik bedoel. Kennis is weggenomen. Ik kan ook niet een boekje laten zien waar het in staat. En op het moment dat je hierover gaat praten, dan word je gevaarlijk.
Dat is al aan het lopen.
Dat was iets van. Hallo. Met z'n allen zijn ze op het plein.
Ja?
Ja.
Oké.
Dat is wel een demonstratie.
Ja, dat is fuck wapens.
Klopt.
Ja, maar die hadden niet
volgens mij.
Nee, het kwam van iemand van Amsterdam.
Maar weet jij of er een ding aangevraagd is, een vergunning?
Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze met de politie een keer gepraat over regels.
Wacht. Hij is echt van onze organisatie.
Hij is verkocht naar Amsterdam. Ja. Om de demonstratie om te zeggen. Wat onze taak is?
Ja, dat is iedereen zijn taak, toch?
Ja, maar we hebben graag zijn. Nu moeten we nog gewoon de demonstraties.
Het gaat gewoon om die vergunningen, Michel.
Het is niet ons. Ik vond het een goede initiatief en ik dacht ik ga even kijken.
Maar als je de bus aanhoudt, dan moet je net schrijven dat je de demonstratie
aanmelden. En weet je wat het probleem is? Als hier een demonstratie gehouden wordt,
ja,
dan wordt het op ons quotum gezet. En wij hebben zeg maar afspraken met de politie als ze ons daar niet aan houden.
Ja, we hebben een quote dat we per maand minimaal 2 of 3 demonstraties aanmelden.
Dat is het. En maar waar zijn ze nu dan? Op een plein, zei je? Welk plein dan?
Het plein.
Wat is het plein?
Den Haag, het gemeentehuis.
Ken jij dat?
Ja.
Ga je er nog heen?
Ik ga er nu heen lopen.
Oké, ga ik met je mee als het goed is. Kom op. Hey, gaan jullie zien. Wij gaan demoen.
Dankjewel.
Doei.
Je
ja, kom, goed voor jou. Dankjewel. Doei.
Doei.
Is dit ver hier vandaan? Nee, zeker.
Voilà.
Ben je Hagenees?
Nee.
Waar kom jij vandaan?
Ik ben Utrecht. Nee.
Oké. En ook vanwege die aankondiging tegen wapen?
Oh nee, maar ik woon in Den Haag nu.
Oh, dat wel?
In Den Haag.
Oké. Oké, maar je bent naar die demo omdat je tegen wapenhandel bent?
Dat sowieso. Okay. Maar ik had... Ja, ik ben al een tijdje niet... ik had de eerste 2 maanden in Amsterdam geslapen. Ik dacht...
Nog op het beursplein?
Op het beursplein, ja. Dus ik zag dat iemand daarvan het had georganiseerd.
Ja.
Ga ik even...
Maar er schijnt dus echt een heel groot probleem te zijn tussen de steden onderling, zullen we maar zeggen.
Onderling? Er zijn dus
mensen vanuit Amsterdam die dit georganiseerd hebben, blijkbaar.
Ja.
En hier in Den Haag roepen ze van dat mag niet.
Is als ik nu wil occupyen daar ergens op een ander pleintje en mezelf occupy noemen, dan mag dat ook voor een
goed. Ja, toch?
Well, we can stand. Aha. So we're in the
we're in the
DJ booth here.
Yeah.
The crow's nest overlooking everything else. And I can tell that you must know this place pretty well if you knew that this would be the right spot for getting away from the bar.
Well, it's easy because the music is coming from there. So.
Yeah. So I'm Ash, and I make radio for Radio Worm in Rotterdam. And I was just my very first time in the Okkie.
Really?
And it turns out that they are kind of short on bar staff, so I jumped behind the bar out of support for the venue and the idea. And I overheard you saying to the other bar person, Tom, that you do live radio, so I wanted to ask you about that.
Yeah, yeah, sure, yeah. But you do Worm radio, so is this a live thing or is it...
It's live and not live. We broadcast 7 days a week. We have about 100 regular shows. We also try and drag in any artists that are in town for
gigs. Oh my God, this is
connected
way
to the studio residency that we have in Worm as well.
Happy I don't have you in my transistor app. Way too much. You know
that
one,
transistor app? No, I don't know that one.
I want to. You don't do reclame block, I guess.
Tell
but
me about.
You can sit on this.
Can I move it? No, but then we're on the. Then we're on different sides of the microphone. See if there's a. No, I'm just gonna. Because we're not gonna take
it's
long.
No, this is very uncomfortable for you.
Okay, no, this is fine. Tell me about your live radio, and tell me your name.
Okay, I am Hans, and I'm from Radio Patapool.
The legendary Patapool.
We are legend, and that's why I'm very happy to do live radio for Patapool, because it gives me a lot of power.
Mm-hmm.
For me, there are no rules, because I am Patapool. And they know. And they see. So, this is fun to do.
How long have you been doing
that? Well, I'm saying this because this is what's going to happen next week. Next week there is a big protest in Den Haag.
Mm-hmm.
We're gonna block the highway.
Mm-hmm.
Please come to the A12 to block the highway. 7 people got arrested for saying that on the radio.
Unbelievable.
7 people. So we're gonna sit on the highway, block the whole thing. While everybody else is going to sit, I'm gonna walk.
Mm-hmm. And you're gonna do live radio while you're walking?
Oh yeah.
Good stuff. Maybe we can.
I have a nice story. I have been arrested on the job.
How many times? So far.
Twice. Well, once I was actually arrested, ended up in the police jail. And they could keep me extra because I didn't tell them my name. I said my name is Couget. And they didn't believe me. And I went on hunger strike in a jail. They kept me there for like 5 days. And the food was so insanely bad that I asked for vegan. If you are ever in jail, ask vegan. They will have no idea what you are talking about. They have no idea about anything. So they will look at you like, fuck you. So I went on hunger strike because the food was really too awful to eat. I did not want to put this into my body. So, And at the last day, there was a doctor. Because when you are on hunger strike, you need medical attention. It was actually on the day that they would release me, they finally gave me a doctor. But I didn't know it was the day of my release yet. So I asked the doctor if I could have a pen, because I needed to write things. And I explained to her that I had broken up my coffee cup.
and cut in my arm, and you use that to write in blood. So the doctor, I asked the doctor, I need a pen, because I have to write, look.
There's only so much blood you can lose on a hunger.
And she looked at the guard, the policeman, and he said, no. He just said no. But I mean, I was okay, because I... When you are put in a jail for something that's so righteous that, I don't know, it doesn't really hurt me somehow. Mm-hmm. It makes me only stronger. Mm-hmm. So.
And here you are.
Yep. And the other time I was, I was going to tell you about being arrested. I had a too big mouth. I got very angry with a policeman because he pushed me.
Yeah, that's not de-escalating. Pushing
Do not push
is
me.
Not,
Do not push me.
Pushing someone is not going to de-escalate the situation.
So I'm going to warn all the policemen in Den Haag, do not push me.
Uh-huh. All right, I think we've got to evacuate our
crow's
nest now.
Oh, sorry.
You are the DJs?
No, I would. I will DJ if you want, but I've also got to be behind the bar.
Yeah, you were
Yeah, many jobs today. Gladly done. Short but sweet. It's a good story. It's a very good story. Absolutely. Well, I'll try, yeah. Which day? Saturday?
Saturday.
Yeah. Good. Voor deze stukken genade, dames. Eventjes vast. Trek er maar eens aan. Trek er maar eens aan. Dat is de kwaliteit. Buiten kijf. Doen we rekken in de man. Rekbaar materiaal voor iedereen. Ver te zoeken. Maar vandaag alleen. Ja, proficiat. 9. Voor de prijs van 5.
Deutschlandfunk. Das Feature. Andrei Platonow, 1922. Nachkommen der Sonne.
In Wut und Raserei kämpfte die Menschheit gegen die Natur. Scharfe Zähne des Bewusstseins und des Eisens zersetzten die Materie und durchkauten sie. Der Wahnsinn des Schaffens hat die Menschheit befallen.
Die Alphabetisierung setzt mit der Revolution ein und die Leute lernen mit sowjetischer Propaganda lesen und schreiben.
Die Temperatur der Arbeit stieg bis zum höchsten Grad. Danach folgt nur noch der Zerfall des Körpers, der Riss von Muskeln und der Irrsinn. Zeitschriften propagierten das Schaffen wie eine Predigt. Komponisten spielten mit ihren Orchestern in den Clubs für Hoch- und Tiefbauer. Sinfonien des Willens und des Aufruhrs des Verstandes.
Unser Leser schafft 3-4 Seiten und denkt, ist das eine schlechte Übersetzung?
Der Mensch war gegen das Universum aufgestanden, aber nicht mit einem Traum bewaffnet, sondern mit Maschinen und Verstand.
Wieso ist Platonow so berühmt, wenn er so unmöglich schreibt?
Ad absurdum. Der Realismus des Andrei Platonow. Ein Feature von Mario Bandi.
Ein 23-jähriger Autor aus der russischen Provinzstadt Voronesch. Ein glühender Kommunist, besingt das Reich der Maschinen und des puren Verstandes. Sein Notizbuch beginnt mit einem Satz von Nietzsche.
Tot sind alle Götter. Nun wollen wir, dass der Übermensch lebe.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Das Wesen der Sowjetmacht bestehe darin, dass der Staat zum ersten Mal in der Geschichte von der Arbeiterklasse regiert wird, erklärt Lenin 1919 den Massen und weist 1922 seine Mitstreiter an, das Gericht der Revolution muss erschießen können. Sonst ist es nicht unser Gericht.
Ein Proletarier darf sich nicht fürchten, zum Mörder und Verbrecher zu werden. Er muss in sich diese Kraft entstehen lassen.
18. Oktober 1920, Moskau. Tagung der proletarischen Schriftsteller. Die Ehrenvorsitzenden sind Lenin, Maxim Gorki und der Volkskommissar für Aufklärung Anatoli Lunatscharski. Im Saal versammeln sich 132 mit dem Kommunismus sympathisierende Schriftsteller, darunter Parteilose und Anarchisten aus ganz Sowjetrussland. Auch der junge Mann aus Woronesch, der schon etliche Erzählungen, Artikel und Gedichte veröffentlicht hat. Und er füllt, wie alle Delegierten, einen Fragebogen aus.
Name, Vorname, Vatersname.
Platonow, eigentlich Klimentow, Andrei Platonow.
Andrei hat schon ein Pseudonym, abgeleitet aus Vaters Vornamen. Der Vater hieß Platon Klimentow.
Geboren?
Am 16. August 1899.
Wo? Wo angemeldet?
Und der Abend, sanftmütig und zärtlich, lehnte sich dicht an die Häuser. Und die am Tage ermatteten Menschen liebkosten sich in diesen bis zum Schlaf kurzen Stunden, liebten ihre Frauen und Kinder und hofften auf das Glück des nächsten Tages.
Wo angemeldet? Gouvernement, Bezirk?
Gouvernement und Bezirk Woronesch.
Derzeitiger Wohnort?
Morgens heulte die Fabriksirene und weinten die Kirchenglocken. Nach Unmöglichem auf Erden, was aber so sehr ersehnt wird. Die Nacht war ein Lied der Sterne und die Welt ging wie ein Wanderer über die Sternenstraßen des Himmels in der leisen Mitternachtsstunde.
Genaue Adresse?
Woronesch, Koltsowskaja Straße Nummer 2.
Herkunft und Beruf der Eltern?
Mein Vater war Schlosser, Lokführer, Erfinder mit vielen Patenten, Kommunist. Meine Mutter war die Tochter eines Handwerkers. Sie hat 10 Kinder geboren. Ich bin der älteste Sohn. Er war einst ein zartes und trauriges Kind, liebte seine Mutter und die vertrauten Zäune und das Feld und den Himmel über ihnen allen. Sein Vater kam von der Arbeit, nahm ihn auf die Arme, küsste ihn auf seine großen blauen Augen. Nicht nur die Felder und die Dörfer, meine Mutter und das Glockengeläut. Ich liebte auch Dampfloks, Maschinen, heulende Sirenen und die Schweißarbeit.
Vorwärts flieg, Lokomotive, mach in der Kommune Halt. Die Lokomotive ist ein Hühne der Revolution, der in Platonows Roman Chevengur als lebendiger, erschöpfter Riese erscheint. Ein Schlosser spricht mit ihm.
Willst du fahren? Na, dann fahre. Was du für abgenutzte Treibstangen hast. Scheint schwer zu sein, das Passagierspack. Die Lokomotive schwieg. Aber Sachar Pawlowitsch hörte sie. Die Roststäbe sind zugesetzt, denn die Kohle ist schlecht. Ich komme schwer eine Steigung hoch. Auch viele Frauen fahren an die Front zu ihren Männern. Und jeder hat 3 Pud Krapfen bei sich. Postwagen werden jetzt 2 angehängt. Früher war es einer. Die Leute leben getrennt und schreiben sich Briefe. So ist das, sagte Sachar Pawlowitsch nachdenklich und wusste nicht, womit er der Lokomotive helfen konnte, wenn die Menschen sie mit dem Gewicht ihrer Trennung überlasteten. Streng dich nicht so an. Fahr auf Sparflamme. Das geht nicht. Von der Höhe des Bahndamms sehe ich viele Dörfer. Dort weinen die Menschen. Sie warten auf Briefe und verwundete Angehörige. Prüf meine Stopfbuchse, ob sie zu fest angezogen ist. Beim Fahren läuft die Kolbenstange heiß.
Wirklich, die Lumpen haben sie zu fest angezogen. Gibt's denn sowas? Das Festziehen hilft wenig. Die Kolbenstange ist in der Mitte abgenutzt. Darum lassen die Stopfbuchsen den Dampf durch. Ich mach das doch nicht mit Absicht. Aber ich bin bloß Putzer. Du weißt selber, dass sie mir nicht glauben. Eben, bekundete die Lok mit tiefer Stimme ihre Anteilnahme und hüllte sich in die Dunkelheit ihrer erkalteten Kräfte.
Familienstand?
Ledig. Hab minderjährige Brüder und Schwestern zu versorgen.
Ledig, aber verliebt in die 18-jährige Maria Kaschinseva, eine schöne, verwöhnte Petersburgerin. Ihre Familie ist im Bürgerkrieg nach Woronesch geflohen. Sie studiert dort Philologie und wird von Studenten und jungen Rotarmisten umschwärmt.
Maria, ich liebe Sie tödlich. Es ist nicht die Liebe, sondern ein viel größeres Gefühl. 8 Tage lang windet sich mein Herz in tödlichen Krämpfen. Ich fühle, wie es anschwillt und meine Seele bedrückt. Mein Leben gleicht dem Tod. Das leise Feuer des Mondes brennt mir das Leben aus. Die Sterne bringen mich in Furcht und Zittern.
Ausbildung, Beruf, früher und heute?
Erst ungelernter Arbeiter, jetzt Elektriker. Wegen des Bürgerkrieges konnte ich die technische Berufsschule nicht beenden. Wurde als Helfer des Lokomotivführers eingesetzt.
Parteimitglied?
Ich bin Kandidat der Kommunistischen Partei Russlands. Ich liebe die Partei. Sie ist ein Urbild des kollektiven Gewissens. Sie ist das organisierende Herz der auferstehenden Menschheit.
Schon 1921 wird Andrei von der Kandidatenliste der Kommunistischen Partei gestrichen. Wegen mangelnder Disziplin. In diesem Jahr herrscht in Woronesch eine große Hungersnot und der junge Platonow fordert, die Parteikasse zu öffnen, um die Hungernden zu versorgen. Weil das nicht passiert, verfasst er einen wütenden Artikel. Überschrift: Die Seele des Menschen ist ein unanständiges Tier. Die Revolution sei kaum zu Ende, schreibt er, und schon gäbe es eine neue Bourgeoisie. Aber die werde unter dem Schwert des Proletariers fallen.
Was behindert Ihre literarische Entwicklung?
Eine unzureichende Ausbildung und Mangel an freier Zeit.
Bald muss sich Andrei Platonow nicht nur um seine Geschwister kümmern. Der glühende Kommunist steht am 7. November 1922 mit Maria Kaschinseva in der Kirche. Verheiratet sind sie nicht, aber ihr neugeborener Sohn wird getauft. Auf den Namen Platon.
Welche Schriftsteller haben Sie beeinflusst?
Keine.
Zu welcher literarischen Richtung bekennen Sie sich?
Zu keiner. Ich habe meine eigene.
Ende September 2019 findet eine internationale Platonow-Konferenz im Moskauer Institut für Weltliteratur statt. Hier arbeitet eine Forschergruppe an Platonows Nachlass, dem gesamten Archiv des Schriftstellers, 2006 erworben von dessen Enkelsohn Anton Martinenko. Die eigene literarische Richtung Platonows bietet der Konferenz Stoff für etwa 80 Vorträge.
Bei Platonow gibt es sozusagen eine Unrichtigkeit, die auf Russisch gar nicht wahrgenommen wird. Die ist im Zusammenhang sehr natürlich.
Natalia Duzhina, Philologin, Mitglied der Platonow-Gruppe des Instituts.
Deswegen habe ich Kajsa Lindsten aus Göteborg gefragt, wie natürlich ihre schwedische Übersetzung klingt.
Der Text für mich ist etwas, was gesprochen wird. Das Buch spricht. Kann sein, es wird zum ersten Mal so schwedisch gesprochen. Das wäre mein Traum, damit etwas Neues in die schwedische Literatursprache zu bringen.
Ich kann nicht sagen, dass Platonow die Volkssprache benutzt, aber diese Unregelmäßigkeiten, die es gibt, sind so natürlich und gesetzmäßig. Jedes Detail ist real, doch etwas verdreht, sodass sich ein anderer Sinn öffnet. Platonow erfindet keine Wörter, kein einziges.
Und dass er eigentlich über gar keine andere Sprache verfügt als über diese.
Professor Robert Hodel, Institut für Slawistik, Universität Hamburg.
Über diese Sprache der sogenannten Halbgescheiten, ja, diese seltsamen Menschen, ist nachgewiesen. Er hat, ich glaube, es war die Varonischer Kommune, die in der Zeitung, hat er Leserbriefe korrigieren sollen und hat sich geweigert und hat gesagt, «Я не буду резать слова и мысли чужих людей». Ich werde nicht die Wörter und die Gedanken fremder Menschen beschneiden. Das heißt, er versetzt sich in diese Menschen hinein und denkt mit ihrer Sprache sozusagen.
Потому что самое трудное и самое важное при переводе Платонова.
Das ist ja das Schwierigste und das Wichtigste bei der Übersetzung von Platonow, diese Seltsamkeit zu erhalten.
Miguel Cabal Guaro, Slavist und Übersetzer aus Barcelona.
Das ist russische Sprache, doch stimmt dabei etwas nicht. Und meine Übersetzung soll ja katalanisch klingen, aber auch nicht ganz. Wie die Kollegin aus Schweden heute sagte, auf Art Platonows.
Das stimmt. Er wählt entweder alte oder ungewöhnliche Wortbedeutungen. Und das ist nicht nur schön. Ich nenne das eine kaleidoskopische Genauigkeit. In den Wörterbüchern findet man eine Reihe von verschiedenen Bedeutungen. Sie sind wie die Obertöne in der Musik. Ohne diese Obertöne bleibt der Text leblos. Ich werde wahnsinnig, wenn ich das passende Wort im Schwedischen nicht finde.
Как я страдаю тогда?
Меня зовут Юн Йонг Сун. Я профессор Кёнгбукского государственного университета из города Дэгу.
Mein Name ist Yun Yun Sun. Ich bin Professorin an der Kyunbuk-Universität Daegu. Ich habe 2012 den Roman Chevengur übersetzt. Danach auch verschiedene Erzählungen. Platonow wird in Korea leider wenig gelesen, weil er sehr schwierig ist. Zum Beispiel die Baugrube. Ich bin Wissenschaftlerin und für mich ist es auch nicht leicht. Unser Leser schafft 3-4 Seiten und denkt, ist das eine schlechte Übersetzung?
Ich habe dazu sogar einen kleinen Artikel geschrieben, wie man Platonow übersetzen kann, ohne dabei als der schlechteste Übersetzer der Welt zu erscheinen. Der Leser kann fragen, was ist das für eine Übersetzung? Das ist doch schrecklich. Oder wieso ist Platonow so berühmt, wenn er so unmöglich schreibt?
Im Konferenzsaal, den ein riesiger Maxim Gorki-Kopf bewacht, steht ein Regal mit russischen Monographien zu Platonows Werk und Übersetzungen seiner wichtigsten Romane, Die Baugrube und Chevengur, mit Kurzprosa und Essays auf Japanisch, Schwedisch, Koreanisch, Katalanisch und Englisch. Auch deutsche Neuerscheinungen von Suhrkamp und dem Quintus Verlag sind da.
In der Zeit des Aufbaus des Sozialismus ist es unmöglich, nur Schriftsteller zu sein. Die Kunst wird Zeit finden, in freien Stunden zur Welt zu kommen.
Sein Geld verdient Andrei Platonow zunächst als Ingenieur, Elektriker und Meliorator. Er ist ein Arbeitstier, sehr fordernd, ehrlich, unerbittlich, sodass er 1923 mit 24 Jahren zum Leiter der regionalen Behörde für Elektrifizierung und Bewässerung der Landwirtschaft in Voronesch befördert wird. Gleichzeitig veröffentlicht er Rezensionen und Erzählungen in verschiedenen Zeitschriften.
Man hat unterdessen über 30 Patente, die er angemeldet hat, entdeckt. Das heißt, er war Techniker geblieben und schreibt nachts.
Weißt du was? Zufällig habe ich das Prinzip der drahtlosen Energieleitung entdeckt. Aber nur das Prinzip. Ich werde darüber einen Artikel schreiben. Mascha, das ist dermaßen hinreißend. Meine Begierde zur Wissenschaft ist in mir nicht gestorben, sondern auf Kosten des künstlerischen Betrachtens nur stärker geworden. Ich bin unharmonisch und missgebildet und so bleibe ich bis zum Grab.
Seit dem 1. August 1926 hat Andrei Platonow eine Stelle im Moskauer Volkskommissariat für Landwirtschaft. Er bringt seine Maria mit dem kleinen Platon endlich in die Hauptstadt. Jetzt sind die in der Provinz schwer zugänglichen Redaktionen wichtiger Zeitschriften in Reichweite. Aber er verliert bald seinen Job. Einem Freund schreibt er:
Schuld daran ist mein Drang zum Schreiben und Nachdenken.
Lange Zeit hauste er in irgendeinem Souterrain, in einem Zimmerchen mit Frau und Sohn und musste noch irgendwie Geld verdienen. Wie er geschrieben hat, ist völlig unklar. War ein Genie.
Ende der 20er Jahre entstehen Erzählungen, ein Theaterstück, Novellen, mit denen Platonow sich in der Moskauer Literaturwelt einen gewissen Namen macht. Einige, wie die Epiphaner Schleusen, werden gedruckt, andere, etwa der unerschlossene Mensch, abgelehnt. Er hat wenige Freunde und viele Feinde, die die öffentliche Meinung über ihn prägen. Ein begabter Schriftsteller sei er zwar, ein Proletarier, dessen Werke aber auf niedrigem Niveau verharrten und der den Sinn der großen proletarischen Revolution nicht begreife.
Ich habe es doch mit ganz anderem Gefühl geschrieben und weiß nicht, was zu tun ist.
Ende 1927 geht Platonow für einige Monate wieder in die Provinz, allein, in die Stadt Tambow, um dort als Ingenieur zu arbeiten. Er muss Geld verdienen. Maria, seiner Frau, schreibt er:
Nachts bin ich auf meinem harten Bett wach geworden. Die Nacht leuchtete schwach mit dem späten Mond. Am Tisch neben dem Ofen, wo ich gewöhnlich sitze, sah ich mich selbst, halb lächelnd und schnell schreibend. Es war nicht nur ein Schreckenmascher, es war etwas viel Schlimmeres. Dieses andere Ich hob den Kopf nicht und ich konnte keine meiner Tränen in seinen Augen sehen. Ich wollte aufspringen und schreien, meine Glieder gehorchten mir nicht. Dieses Traumbild und eine Vorahnung verfolgen mich jetzt.
Aus unzähligen Notizen, Skizzen und Varianten entsteht 1928 der seltsamste russische Roman des 20. Jahrhunderts. Chevengur, die Wanderung mit offenem Herzen. Der Roman wird nicht gedruckt. Nur drei ideologisch neutrale Erzählungen, die später in den Roman eingeflossen sind, erscheinen im selben Jahr.
Die Sonne könnte jahrhundertelang das Wohlergehen Chevengurs bescheinen. Seine Apfelgärten, seine Blechdächer, unter denen die Bewohner ihre Kinder großzogen, und die heißen, blitzblanken Kirchenkuppeln, die den Menschen schüchtern aus dem Schatten der Bäume in die Leere der runden Ewigkeit riefen. Zugleich bewegten sich in der Stadt die Häuser. Sie wurden wohl irgendwo hingeschleppt von Menschen, die von hier aus nicht zu sehen waren. Ein kleiner Garten neigte sich plötzlich und marschierte in die Ferne. Er wurde auch samt Wurzeln an einen besseren Platz umgesiedelt.
Eine Stadt im Nirgendwo Russlands bewegt sich nirgendwohin, geführt und verwaltet von einer Gruppe seltsam halbgescheiter Kommunisten. Sie haben bei sich kurz entschlossen den Anbruch des kommunistischen Zeitalters ausgerufen. Ihr Messias ist die Sonne.
Morgen würden sie keine Arbeit und keine Beschäftigung haben. Denn in Chevengur arbeitete statt aller und für jeden die einzigartige Sonne, die in Chevengur zum Weltproletarier erklärt worden war. Die Menschen waren nicht zur Beschäftigung verpflichtet. Die Arbeit ein für allemal zum Überbleibsel der Habgier und zur ausbeuterisch-tierischen Wollust erklärt.
Zu Beginn der 20er Jahre herrscht in Sowjetrussland der Kriegskommunismus. Grundbesitzer werden enteignet, Getreide und Lebensmittel konfisziert, auch von kleinen Bauern. Schon vorher hat die Trennung von Staat und Religion zu Kirchenschließungen, Repressionen gegen Priester, Plünderung von Klöstern, Vernichtung von Ikonen und Kirchenglocken geführt. Aber in Chevengur arbeitet die Sonne des Kommunismus. Die Zeit ist stehen geblieben und Gott hat diesen Ort verlassen.
Insgeheim glaubte jeder Chevengurer, dass sich Sturm oder Hitze in die Wiederkunft des Herrn verwandeln konnte. Aber keiner wollte vorzeitig sein Haus verlassen und vor seiner Lebensfrist sterben. Es ist vorbei, gelobt sei der Herr. Wir haben Jesus Christus erwartet, aber er ist vorübergegangen. In allem ist sein heiliger Wille.
Stattdessen erscheint ein aufrechter Ritter des neuen Glaubens, ein Don Quixote der Revolution. Sein Pferd heißt Proletarische Kraft und Gegenstand seiner Anbetung ist eine kommunistische Madonna. Ihr widmet er sein ganzes Leben.
Stepan Kopjonkin sah mit Ehrfurcht zur Sonne.
Vor ein paar Jahren hatte sie Rosa Luxemburg gewärmt und jetzt half sie dem Gras, auf ihrem Grab zu leben. Die Gefühle um Rosa Luxemburg erregten ihn derart, dass sich seine Augen verdüsterten und voll bitterer Tränen waren. Er schritt rastlos auf und ab und drohte der Bourgeoisie, den Banditen, England und Deutschland wegen der Ermordung seiner Braut.
Den Verlust Liebknechts und Luxemburgs hat man in Moskau aufrichtig beweint und damit auch die verlorene Hoffnung auf die Weltrevolution. Auf einer der ersten sowjetischen Schallplatten ist quasi die erste proletarische Totenmesse aufgezeichnet. Die Trauerrede hält der Volkskommissar für Aufklärung Anatoli Lunacharsky.
»Was meinst du?«, fragte Kopjonkin. »War der Genosse Liebknecht für Rosa, was ein Mann für eine Frau ist, oder kommt mir das bloß so vor?« »Das kommt dir bloß so vor«, beruhigte der Chevingura ihn. »Sie sind doch bewusste Menschen. Sie haben keine Zeit. Wer denkt, liebt nicht. So als wie ich und du, na sag mal.« Rosa Luxemburg wurde Kopjonkin noch lieber, und sein Herz schlug mit unstillbarem Verlangen dem Sozialismus entgegen. »Rosa«, seufzte Kopjonkin und beneidete die Wolken, die in Richtung Deutschland fortzogen. Sie würden über Rosas Grab hinweggehen und über die Erde, die sie mit ihren Schuhen getreten hatte.
Schon 1920/21, als Platonow Meliorator und überzeugter Erbauer der neuen Landwirtschaft war, hatte die Rote Armee gegen widerständische Bauern gewütet. Tausende wurden erschossen, ganze Familien als Geisel genommen, ganze Dörfer wurden verbrannt. Auch den Roten Terror verarbeitet Platonow 8 Jahre später in seiner bitteren Satire Chevengur.
Nachdem er 2 Monate Vorsitzender des Revolutionskomitees gewesen war, begann er sich zu quälen. Die Bourgeoisie lebte, den Kommunismus gab es nicht. »Säubere mir die Stadt von dem quälenden Element«, befahl Cipurni. »Mach ich«, sagte Piusia gehorsam. Aber der Sekretär des Kreisexkom, Prokofi Dwanow, war nicht dafür, die Bourgeoisie Hof für Hof und willkürlich auszurotten. Er sagte, das müsse man theoretischer machen. »Na wie denn? Formuliere«, forderte ihn Cipurni auf. Prokofi warf grübelnd sein sozialrevolutionäres Haar zurück. »Auf der Grundlage der Wiederkunft des Herrn«, äußerte sich Prokofi mit Genauigkeit. »Sie wollen es selber, also sollen sie es bekommen. Wir werden nicht schuldig sein.«
Ist das eine Parodie auf das jüngste Gericht in einem Land ohne Gott? Platonow wechselt zwischen Utopie und Anti-Utopie und erschafft Bilder von biblischer Grausamkeit.
Cipurni las, dass die Sowjetmacht der Bourgeoisie den gesamten unendlichen Himmel, ausgestattet mit Sternen und Himmelskörpern, zwecks Organisierung der ewigen Seligkeit überlasse. Was aber die Erde, die fundamentalen Bauten und das Hausinventar betreffe, so bleibe selbiges unten, im Tausch gegen den Himmel, voll und ganz in den Händen des Proletariats und der werktätigen Bauernschaft. Die Tschekisten feuerten mit Nagants auf die stummen Bourgeois, die am Vortag das Abendmahl empfangen hatten. Und die Bourgeois stürzten ungeschickt und schief und verdrehten die Specknacken, bis die Wirbel brachen.
Die Moskauer Platonow-Konferenz 2019 ist dem 120. Geburtstag Platonows gewidmet. Der riesengroße, bronzene Maxim Gorki-Kopf, der die Platonologen bewacht, hat verblüffende Ähnlichkeit mit Lenin. Nur Gorkis Mähne ist obendrauf. Der weltberühmte Autor und wohlhabende Prophet des Weltkommunismus war ein offizieller Freund von Lenin und Stalin, sozusagen der Direktor der sowjetischen Literaturfabrik. Am 19. August 1929 sendet ihm Andrei Platonow einen Hilferuf.
»Hochverehrter Alexei Maximowitsch, Ich möchte Sie nun bitten, mein Manuskript zu lesen. Es wird nicht gedruckt. Man sagt mir, dass mein Werk als konterrevolutionär verstanden würde. Ich habe es aber doch mit ganz anderem Gefühl geschrieben und weiß nicht, was zu tun ist. Ich hoffe, Sie werden erkennen und sich in diesem Sinne äußern, dass der Roman ein ehrlicher Versuch ist, die Anfänge der kommunistischen Gesellschaft zu zeigen. Hochachtungsvoll, Andrei Platonow.
Sie sind ein talentierter Mensch, das ist unbestreitbar. Unleugbar ist auch, dass Sie über eine sehr einzigartige Sprache verfügen. Trotz der unbestreitbaren Vorteile Ihres Werkes denke ich nicht, dass es gedruckt werden kann. Gewollt oder ungewollt haben Sie der beschriebenen Wirklichkeit einen lyrisch-satirischen Charakter gegeben. Das ist zweifellos für unsere Zensur inakzeptabel. Bei aller Zärtlichkeit zu den Helden sind diese bei Ihnen ironisch gefärbt. Sie erscheinen vor dem Leser nicht als Revolutionäre, sondern als Narren und Halbgescheite. Ich gehe nicht so weit zu behaupten, dass Sie das bewusst so angelegt haben.
Das heißt, Gorki versteht selber nicht, in welche Intention Platonow das geschrieben hat. Ist es eine grässliche Satire oder ist es eine Utopie? Und ich glaube, in diesem Zweifel liegt Platonows Stil. Wenn wir lesen, lachen wir über diese seltsamen Formulierungen. Wir lachen über die Menschen, über einen Helden, der mit dem Schwert die Funkwellen zerschneiden will. Es ist ein vollkommener Idiot in einer gewissen Weise. Auf der anderen Seite entwickeln wir eine solche, auch eine Liebe, eine Zuneigung zu diesen Personen, die in einer anderen Welt leben wollen, in der die Menschen einander nicht unterdrücken.
Im Platonow-Archiv gibt es eine gebundene Druckfahne von Chevengur aus dem Verlag Junge Garde. Auf die erste Seite hat Platonow geschrieben: Auflage, ein Exemplar. Die erste russische Ausgabe erscheint 1972 in Frankreich, in der Sowjetunion erst im Jahr 1988, in der DDR 1990. Die neue deutsche Auflage, übersetzt von Renate Reschke, kam 2018 im Surkamp Verlag heraus.
Wir, die sowjetischen Schriftsteller und Dramatiker,
grüßen heißen Herzens die treuen Wächter der Revolution.
Wir beantragen
bei der Sowjetregierung
die Auszeichnung der Vereinten Staatlichen Politischen Verwaltung mit dem Lenin-Orden.
Diesen Aufruf veröffentlicht die führende sowjetische Literaturzeitschrift Literaturnaja Gazeta im November 1930. Die politische Verwaltung des stalinistischen Geheimdienstes, später NKWD, danach KGB, heute FSB, ist Stalins Gedankenpolizei.
Lasst uns einen unerbittlichen Kampf gegen die Agenten der Bourgeoisie führen.
An der Front von Kunst und Literatur
werden wir den Klassenfeinden die Masken herunterreißen.
Tod den Konterrevolutionären und Verschwörern!
Im Dezember 1930 legt der Geheimdienst eine Akte über Platonow an. Sie wird zu einer Art Biografie in Denunziationen und Spitzelberichten. Die Namen der Informanten sind nach russischem Gesetz bis heute geheim.
Der Roman Chevengur ist konterrevolutionär vom Anfang bis Ende. Den sollte man in 100 Exemplaren drucken lassen und unseren Parteiführern zum Lesen geben, Genossen Stalin und anderen. Das Stück ist äußerst scharf und äußerst schädlich. Ich wiederhole, Platonow ist unbekehrbar konservativ und für uns ein Fremder.
Platonow ist oft im Verlag zu Besuch. Seine Lebensbedingungen sind schwierig. Er hat keine Kopeke übrig, kein Zimmer zum Wohnen, seine Kleidung ist abgenutzt. Er brachte das Manuskript einer Novelle mit dem Titel Zum Vorteil in die Redaktion. Die Publikation würde ihm materiell sehr helfen. In der Redaktionssitzung wurde sie scharf kritisiert. Die Redakteure behielten das Manuskript, um die politisch schädlichen Episoden zu entfernen.
Platonow kämpft immer gegen Änderungen in seinen Texten. Wenn der Redakteur sagt, so geht es nicht, antwortet Platonow, anders ist es nicht möglich. Doch eine Episode aus dieser neuen Novelle, Zum Vorteil eine Armenchronik, opfert er auf Anraten wohlmeinender Redakteure doch. Er muss leben. Er ist froh, dass sein hochaktuelles Stück im Großen und Ganzen akzeptiert wird. Auch in der deutschen Übersetzung aus dem Jahr 1987 mit dem Titel Zum Nutz und Frommen
ist diese Episode nicht enthalten. Das fehlende Kapitel wurde in Platonows Archiv entdeckt und 2009 zum ersten Mal veröffentlicht und kommentiert. Natalia Umryuchina, Mitarbeiterin der Platonow-Forschungsgruppe, spricht auf der Konferenz darüber.
Ende der 20er Jahre verzichteten viele Länder Westeuropas auf Importe aus Sowjetrussland. Verboten war die Einfuhr von Lein, Holz, Getreide und so weiter. Das brachte den Industrialisierungsplan in Gefahr. Zu dieser Zeit war Paris der Ort des Bösen, der feindlichen Kräfte in der politischen Arena.
Im Unterschied zum hochverehrten Kollegen Maxim Gorki durfte Platonow niemals ins Ausland reisen. Stattdessen lässt er in dem gestrichenen Kapitel Jefim, sein naives alter Ego, nach Paris fahren. Jefim soll sich mal umschauen, wie es eigentlich bei der Bourgeoisie so läuft.
Beim Kapitalismus angelangt, sagte Jefim zu ihm: Lumpenpack. Und machte sich auf, durch eine gewisse Pfundsstadt namens Paris zu wandern.
Der proletarisch gesinnte und selbstbewusste Kolchosbauer landet, sagen wir, auf der Place Vendôme 26, findet das Schönheitsinstitut Clutia vor und beginnt mit der Überprüfung der ganzen verfügbaren weiblichen Masse. Die folgende Episode ist eine deutsche Premiere. Gabriele Leupold hat sie für uns übersetzt.
Die wohlhäbigen Damen gingen an die Produktion von Schönheit. Alle hatten dicke Rümpfe. Der Zusatzspeck, der dem Proletariat entzogen wurde, war ihnen außen aufgeschmiert, sodass man ihn wieder ablecken konnte. Doch Jefim beschloss, das auf morgen zu verschieben, nach der sozialen Revolution. Die oberste, leitende Frau brachte aus der Kammer ein großes Glas, gefüllt mit wimmelndem Krabbelgetier. Jefim erkannte sofort, dass im Glas ein Bandwurmvolk lebt. Das benachbarte, dicke Weib kam zu ihr und verschlang den Wurm mit ihrem Schlund. Die anderen fülligen Frauen schluckten ebenfalls Würmer, einen oder auch zwei. Die oberste, magere Frau schaltete den Lautsprecher ein und im Saal erklang, wie in der Lesehütte, die wogende Musik der kämpferischen Massen Afrikas. Und alle begannen zu tanzen mit den Würmern im Innern. Nur es geht uns schlecht, sagte eine Dame mittels des Begleiters. Unsere Damen sind die hiesigen Würmer schon gewöhnt und nehmen davon sehr langsam ab. Wir brauchen giftigere Madenwürmer. Wir würden gut dafür zahlen. Das geht, stimmte Jefim zu. Sag diesem Luder, der bolschewistische Wurm, er bringt jede Madame nicht nur zur Magerkeit, sondern ins Grab. Merci, merci, die Leiterin lächelte. Ich sage meinem Staat, kündigte Jefim an, wir werden Würmer in ganzen Transporten verschicken. An diesem Gut besitzen wir genug.
Auf den Seiten des im Stalin-Archiv erhaltenen Heftes ist der Bleistift des Allmächtigen sichtbar geblieben.
Stalin kommentiert: Durak, Idiot, Mirsavits. Ja? Das heißt, Narr, Idiot, Schuft und Svolic, Lumpenpack. Und dann beginnt eigentlich die Vernichtung Platonows als Autor, die vollkommen die Unmöglichkeit, dass er seine Romane drucken kann.
Zur Kenntnisnahme der Redaktion Rotes Neuland. Das ist die Erzählung eines Agenten,